Ja, vielen Dank euch dreien, dass ihr uns den Gesang leitet heute hier. Vielen Dank allen, die in der Gemeinde in so vielen Bereichen dienen. Ich war gerade vor kurz unten und habe da so ein bisschen hier und da gehört, wie viele Geschwister dort im Kinderdienst involviert sind. Das ist total besonders und wir lassen uns einfach immer den Leuten danken, die hier in der Gemeinde dienen. Und das seid ihr alle und wenn wir das alle gegenseitig tun, werden wir alle sehr ermutigt sein. Vielen Dank, ja. Und ich meine nicht nur sonntags im Gottesdienst dann einmal klatschen, sondern ich meine die vielen Dinge, die zwischendrin passieren. Das ist mindestens genauso wichtig. Wir beginnen heute eine Predigtenserie innerhalb der Predigtenserie. Wir haben unsere Predigtenserie über Charakter zeigen und wir schauen uns verschiedene Charaktere aus dem Alten und Neuen Testament an, mit dem Ziel, von ihrem Charakter zu lernen oder vielleicht auch zu lernen, was für Fehler sie gemacht haben, wo sie abgeirrt sind und was wir nicht tun wollen für uns. Und vor allem, also um zu sehen, wie Menschen mit Gott wandeln, und das ist das Alte und Neue Testament großartig, weil es eben nichts beschönigt und einfach das echte Leben zeigt, wie es ist, wie wir auch heute sehen werden, in dem, worüber ich heute predigen werde. Aber wir fangen heute, und das passt sehr gut zu dem Frauentag, der am 23. März kommt, eine dreiteilige Predigtenserie über das Buch Ruth an. Und ihr könnt schon mal deinen Aufschlag ins Alte Testament zum Buch Ruth. Kleine Fußnote zum Frauentag. Ich lebe zusammen mit 4 Frauen. Und nicht nur deswegen, aber auch deswegen gehen bei uns sehr viele Frauen ein und aus. Jung und alt. Und wir haben viele Gäste, die übernachten bei uns und häufig sind sie Frauen. Und in Bezug auf den Frauentag habe ich immer 2 Dinge festgestellt. Nach dem Frauentag kommen Frauen zusammen und unterhalten sich über den Frauentag. Und es werden immer 2 Dinge herausgestellt. Erstens, das war der beste Frauentag, den wir jemals gehabt haben. Und ich glaube das, weil seit Jahren die Frauen aus dem Frauentag lernen und das immer besser machen und immer toller wird und immer mehr die Bedürfnisse stillt und trifft. Und das ist großartig. Die zweite Sache, die jedes Mal gesagt wird nach dem Frauentag ist, hätte ich nur die Person eingeladen oder der Frau eine Möglichkeit gegeben, dabei zu sein. Wirklich, jedes Mal. Und es, beim Männertag ist es übrigens genauso. Ich rede jetzt aber nur als Beispiel für den Frauentag, weil der Frauentag gerade kommt. Und als Ermutigung an euch, lasst es diesmal nicht passieren. Also, der Frauentag wird immer noch der beste Frauentag jemals gewesen sein. Nichtsdestotrotz, ich will euch ermutigen, macht heute, bevor ihr ins Bett gegangen seid und die Augen zugemacht habt, zumindest eine Liste von 10 Frauen, die ihr auf jeden Fall eingeladen haben wollt, zu dem Frauentag. Und dann nehmt die nächste Woche, falls ihr es noch nicht getan habt, um diese Frauen eine Mail zu schicken, das PDF, was ein bisschen durch WhatsApp rumgereicht wird, weiterzuleiten, sie persönlich anzurufen, vorbeizugehen, einen Kuchen zu backen, wie immer ihr das macht. Da kennt ihr euch gegenseitig besser. Aber den Frauen die Möglichkeit geben, dabei zu sein, weil es wird der beste Frauentag aller Zeiten werden, auch dieses Jahr. Nun, zurück zu unserer Predigtenserie über Ruth, weil im Buch Ruth gibt es verschiedene Charaktere, die wir uns angucken werden. Eine Reihe von denen, die meisten von ihnen werden Frauen sein, aber auch Männer. Und wir wollen einfach von ihnen lernen. Und in Ruth Kapitel 1, dieses Buch beginnt folgendermaßen. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Wo befinden wir uns zeitlich? Zeitliche Einordnung, 1100 vor Christus vielleicht, spätestens 1000 vor Christus. Um diese Zeit, als es Richter in Israel gab, die Idee war, Gottes Plan war, ein Volk zu haben und er möge der König von diesem Volk sein. Und sie vertrauen sich dem Volk an. Und das hat so funktioniert, dann haben sie sich was anderes einfallen lassen, nämlich Richter. Richter, die helfen und irgendwie koordinieren und so ein bisschen was, teilweise so eine Rolle wie die Polizei haben, aber auch Recht sprechen, für Ordnung sorgen, damit irgendwie Ordnung im Land ist. Das hat auch nicht gut funktioniert. Also das Buch Richter ist ein einziges Desaster. Es geht einfach von einem Desaster ins nächste Desaster. Dann kommt eine kurze Phase, wo irgendwas gut funktioniert und wo sie alle wieder zu Gott zurückkehren. Und dann wenden sie sich wieder anderen Göttern zu oder vertrauen nicht. Einfach ein großes Desaster. Und danach sagen sie, wir wollen auch sowas haben wie die anderen Völker. Die haben nämlich einen König. Und wenn es einen König im Land gibt, dann wird alles funktionieren. Und tatsächlich, irgendwann sagt Gott, okay, ihr kriegt euren König. Und dann kommen die Zeit der Könige, Salomo, David, Saul, andere, die das alles mehr oder weniger gut machen. Aber der Plan ist eigentlich ein anderer. Der Plan ist, dass Gott ein Volk haben will, in dem er der König ist, wir sein Volk sind, wir ihm vertrauen, uns ihm unterordnen, seinen Willen tun und dann zusammenwirken können. Aber zu dieser Zeit, als es die Könige noch nicht gab und die Richter da waren und das alles nicht so richtig funktioniert hat, entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Er hieß Elimelech und seine Frau Naomi und seine beiden Söhne Machlon und Kilion. Falls du gerade Namen für deine Kinder suchst hier, wie wär's mit Machlon, Kilion? Die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Naomis Mann, starb und blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen, die hießen Orpa und Ruth. Und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb zurück, ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Nun, ist immer ein bisschen so schwierig im Alten Testament. Ne? Du hast dann verschiedene Namen, du hast verschiedene Ortsnamen, du weißt nicht, wer ist mit wem jetzt verwandt und wer hat was mit wem und wer hätte was mit wem haben sollen und sonst so weiter. Und das ist alles ein ziemliches Chaos. Und darum habe ich ja mal für euch das ein bisschen vereinfacht hier, aus einem YouTube-Video, was ich gesehen habe, was uns sehr schön das Buch Ruth erklärt. So, Elimelech. Elimelech ist der Mann von Ruth. Sie wohnen alles zurück. Siehst du, der Fall fehlt hier. Der Mann von Naomi ist das. Okay. So, Elimelech ist der Mann von Naomi. Sie wohnen in Bethlehem, in dem Land, was Gott seinem Volk ausgesucht hat, wo sie leben können und sollen. Und der Name Elimelech, hebräisch, beinhaltet den Aspekt Eli und Melech. Eli heißt Gott, Melech heißt König. Der Name bedeutet, Gott ist mein König. Schon mal eine Ansage, ja? Also wenn du einen Mann heiratest, dessen Name ist, Gott ist mein König, kann es dir Zuversicht geben, hoffentlich lebt er das auch wirklich so, weil Elimelech diesen Namen hatte, aber es nicht ganz so gelebt hat. Woher weiß ich das? Elimelech, und das ist ein bisschen die Ironie der ganzen Geschichte hier, sie leben in, wo? Bethlehem. Bethlehem, Beth heißt Haus und der zweite Teil des Wortes heißt Brot. Das heißt, dass sie leben im Haus des Brotes. Und was passiert im Haus des Brotes? Eine Hungersnot bricht aus. Ja? So, was passiert da? So, sie sind da und sie sind mit Gottes Volk zusammen. Sie leben in dem Land, was Gott für sie ausgesucht hat. Eine Hungersnot bricht aus. Wirtschaftliche Schwierigkeiten im Lande. Und was macht er? Er sagt, wir müssen weg von hier. Das Wichtigste ist, dass wir was zu essen haben. Das Wichtigste ist, dass wir irgendwie wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen. Und sie gehen wohin? Nach Moab, ins Land der Moabiter. Nun, das war so der Teil der Familie, der beim Familientreffen verschwiegen wurde, wo man nicht gerne drüber geredet hat. Wo man den Kindern gesagt hat, guckt mal nicht den Namen im Internet nach, weil ihr müsst euch nicht damit beschäftigen, was die gemacht haben. Wer waren die Moabiter? Es war ein Volk, was von Moab abstammte. Wer war Moab? Nun, die Geschichte war so, dass Lot im Alten Testament Sodom und Gomorra entflohen ist. Seine Frau ist auf dem Weg ums Leben gekommen. Er war mit seinen 2 Töchtern unterwegs. Die 2 Töchter haben plötzlich Panik bekommen, dass sie keinen Mann mehr bekommen könnten und weil sie schon älter wurden, vielleicht keine Kinder mehr bekommen könnten. Und irgendwie, und das ist die Realität der Bibel, die ist einfach so, wie das Leben wirklich krank und komisch ist, kommen auf die Idee, ihren Vater betrunken zu machen, mit ihm zu schlafen, um Kinder zu bekommen. Und sie bekommen 2 Söhne, Moab und der andere hieß Ben-Ami. Und daraus entstanden die Moabiter und die Nachfolger von Ben-Ami waren die Ammoniter. Und sie wohnten östlich des Galiläischen Meeres und des Toten Meeres, östlich des Jordans, haben dort ihr Volk aufgebaut und entwickelt. Und genau dorthin geht jetzt Elimelech. Nicht nur, dass sie einen anderen Namen hatten, ein bisschen viel schwierige Familiengeschichte. Nein, sie haben einfach andere Götter angebetet. Es war eine komplett andere Kultur. Es war Leute, die einfach nicht den Gott Israels angebetet haben, sondern andere Dinge getrieben haben dort, bis hin zu Opfern von Kindern und ähnliche Dinge. Und das ist genau der Ort, wo Elimelech jetzt seine ganze Familie hinbewegt. Warum? Ist das nachvollziehbar? Absolut. Klar, ey, wenn du deine Familie ernähren willst, solltest du dir Gedanken machen, kreativ werden, wie du deine Familie ernährst. Aber überleg dir, welche Entscheidung du triffst. Welche Prioritäten setzt du? Für uns Ehemänner. Prüf dich selbst. Was ist deine wichtigste Priorität, was du deiner Familie geben willst? Ist es wirklich wirtschaftliche Sicherheit? Ist es wirklich, dass du deine berufliche Karriere, die Leiter aufsteigst? Tu das, so viel du willst. Die Frage ist, was ist deine Priorität? Oder ist dein höchstes, wichtigstes Anliegen für deine Familie, ein nicht nur dem Namen nach, sondern im Herzen Elimelech zu sein? Jemand, der Gott als sein König hat, den eine Sache vor allem und am meisten umtreibt, ist: Wie kann ich selber Gott nahe sein? Wie kann ich meinen Kindern helfen, Gott nahe zu kommen? Wie kann ich meiner Frau helfen, Gott nahe zu bleiben? Wie kann ich das leben? Das soll deine wichtigste und größte Priorität sein. Und für Elimelech, er ist ins Wanken gekommen. Ja, er hat gesagt, ja, wir wohnen im Haus des Brotes und ja, Gott hat viele Zusagen gemacht, wird sich um uns kümmern. Aber er bricht aus, geht nach Moab. Warum ist das problematisch? Naja, was passiert dort? Sie wohnen dort mit den Fremdlingen. 10 Jahre lang. Hat die Hungersnot 10 Jahre gedauert? Na, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war sie nach einem Jahr vorbei. Aber irgendwie hatten sie sich eingelebt und eingesessen im Land der Moabiter und jetzt nochmal zurückziehen, das ganze Zeug wieder einzupacken, ist doch viel zu anstrengend. Ich habe mein Business schon entwickelt, schon aufgebaut hier. Bleiben wir da. Und siehe da, seine Söhne im Land der Moabiter, was machen sie? Sie suchen sich moabitische Frauen, die andere Götter anbieten. Warum haben sich gerade moabitische Frauen ausgesucht? Naja, sie haben den Kompromiss in ihrem Vater gesehen und dann dachte, ja, die heißesten Mädels sind hier und dann schnappen wir uns eine von denen. Ihre Prioritäten waren nicht so ganz klar. Und siehe da, sie heiraten zwei moabitische Frauen, ihren Namen sind die beiden Jungs heißen Machlon und Kilion und die beiden Frauen heißen Ruth und Orpa. So, Elimelech ist der Mann von Naomi. Okay, so. Was passiert? Elimelech stirbt. Warum ist das problematisch? Weil Naomi jetzt eine Witwe ist und damals gab es nicht so ein schönes organisiertes Hartz-IV-System und wir sorgen uns um alle und alle zahlen Steuern und dann sollen alle versorgt werden und ich meine, ja, Hartz-IV kann diskutiert werden, will keine politische Diskussion führen, aber es ist eine Menge mehr als was die da im 1. oder im 1100 vor Christus hatten. So, jetzt braucht sie ihre Söhne, um sie zu unterstützen. Das war das soziale System. Die Familie kümmert sich um die Familie. Nun, was ist das Problem? Sie hat zwei Söhne, Kilion und Mahlon. Und diese Kilion und Mahlon heiraten zwei Frauen. Moabitische Frauen, Orpa und Ruth. Was ist das Problem jetzt? Kilion und Mahlon sterben auch. Nun, die Bedeutung des Namens Kilion und Mahlon, also überleg dir zweimal, ob du den Namen deinen Kindern geben willst, die Bedeutung ist: kränklich und gebrechlich. So, und das waren sie offensichtlich. Sie sind nämlich relativ bald gestorben. Also, gleich wieder streichen von der Lieblingsliste hier. So, die beiden sind gestorben. Für uns, weil es gibt so viele Gedanken, die ich dazu hätte, aber lass uns mal kurz einen Schritt zurückgehen. Für die Single, lass uns mit den Männern anfangen. Single-Männer in der Gemeinde. Ich ermutige euch, immer wieder darüber nachzudenken, darüber zu beten. Welche Art von Frau suchst du? Nicht, dass das jetzt als Menschen, wir sind alle Geschöpfe Gottes, schlechte Frauen waren, aber du willst als Christ, wie lieben männlich sein, Gott als König haben und du willst eine Frau, die Gott auch als König hat. Du willst eine Familie, eine Ehe aufbauen, die eine Basis hat, ein Fundament hat. Die Bibel beschreibt das wie, und das Bild ist im ersten Blick nicht so schön, aber auf der anderen Seite inspirierend, ist, wenn du heiratest, ist es wie, als wenn zwei Ochsen an einem Pflug gebunden werden. Die Aussage ist nicht, ihr seid alle Ochsen. Die Aussage ist, ihr wollt was bewegen zusammen. Ihr wollt diesen Acker bearbeiten der Erde. Ihr wollt einen Unterschied machen. Ihr wollt, dass der Frucht entstehen kann, was wächst. Ihr seid zwei kräftige Wesen, die viel tun können. Und ihr wollt zusammen in die gleiche Richtung ziehen. Das ist, was ihr wollt. Und wenn du eine Frau heiratest, die vielleicht irgendwie auch an Gott glaubt, aber da Kompromisse machst und nicht jemand hast, wo du sagst, hey, wir sind gut füreinander, wir helfen einander zuallererst und das ist das Wichtigste, Gott nahe zu sein und Gott nahe zu bleiben, dann endest du in einer Beziehung, wo ihr als starke Ochsen, die viel bewegen könnten, in unterschiedliche Richtungen zieht und nichts bewegt. Überleg dir ja, wen du wirklich suchst und was deine wichtigsten Kriterien sind, wenn du dich nach einer Frau umguckst, weil du solltest dich nach einer Frau umgucken, das ist Gottes Plan, das ist gut. Liebe Frauen, die ledig sind in der Gemeinde, liebe Single-Schwestern, überlegt euch, nach welchen Männern ihr sucht und was eure Kriterien sind. Ernsthaft. Ich weiß, ich habe das oft erlebt, dass das auch natürlich dann irgendwann, wenn man ein bisschen älter wird, bist du Mitte 20 und vielleicht Ende 20, Anfang 30, und du fragst dich so, Mensch, wo geht die Reise hin mit mir? Und ich wünschte, ich könnte verheiratet sein. Überleg dir wirklich, wo du bereit bist, Kompromisse zu machen und wo nicht. Such dir nicht die Liste der Kriterien, die man schnell abhaken können sollte, damit ich dann irgendwie für mich eine Rechtfertigung finde, dieser Beziehung nachzugehen und diese Beziehung mit diesem Mann aufzubauen. Guck nach einem Mann, der Gott als König hat, nicht nur in der Theorie, sondern es lebt. Gib dich nicht mit zufrieden so, glaubst du auch an Gott? Oh ja, ich glaube an Gott. Okay, ja, abgehakt, er glaubt an Gott, jetzt kann ich ihn heiraten. Nein, der Teufel glaubt auch an Gott und zittert, sagt die Bibel. Die Frage ist, liebt er wirklich Gott? Will er Jesus nachfolgen? Und ist er ein Ochse, mit dem du zusammen in eine Richtung ziehen kannst und wirklich was für Gott bewegen kannst? Das ist eine Basis dafür. So, angefangen mit Elimelech, haben sie Kompromisse gemacht. Und was war der Grund, warum sie weggezogen sind aus Bethlehem, aus dem Haus des Brotes? Weil sie Angst hatten zu sterben. Jetzt gehen sie, machen sie Kompromisse, gehen weg. Und was ist das Ergebnis? Sie sterben. Ist das nicht eine Ironie in dieser Geschichte? Und was kann man daraus ziehen? Es führt uns immer wieder dahin zurück, Gott zu vertrauen, auch in schwierigen Situationen, wenn später wieder drauf zurückkommen. So, die beiden Jungs sind gestorben, was passiert jetzt? Du hast drei Witwen und die haben alle keine Kinder mehr. Und die sind sozial ganz unten angekommen. Keine Familie, die sie versorgt, sie sind weg von ihrer Familie. Sie haben keine Söhne oder keine Töchter, die sich noch um sie kümmern. Sie sind in dem sozialen System ganz unten angekommen, aufgrund der unweisen Entscheidungen eines Vaters, der es nicht den Schritt gemacht hat, Gott zu vertrauen in einer schwierigen Situation. Und was machen sie? Sie sagen, okay, also wir sind jetzt in Moab, Naomi hat die Idee, lass uns einfach zurückgehen. Also schlimmer als hier kann es nicht werden. Vielleicht gibt es ein besseres Leben auf der anderen Seite, wo wir eigentlich hergekommen sind. Und sie gehen zunächst zu dritt zurück, aber auf dem Weg entspinnen sich Diskussionen zwischen den dreien. Naomi versucht, Ruth und Orpa davon zu überzeugen, zurückzugehen nach Moab und sagen, ich bin eine Witwe. Mal ganz ehrlich, wer will schon mit mir zusammen sein? Und guck mal, was Gottes Hand mir angetan hat. Und sie merkt, sie ist in sich unzufrieden, sie ist in sich aufgewühlt, sie ist verbittert über Leben. Sie ist so ein bisschen der Hiob der Frauen im Alten Testament, von ihrer Geschichte her. Und jetzt kommt sie zu einem Punkt, wo sie verbittert wird. Ihr Name Naomi heißt angenehm, freundlich, liebenswürdig. Und das ist, wer sie war. Aber jetzt kommt sie in diesen Schwierigkeiten ins Schwimmen. Und sie sieht Gott nicht mehr klar. Sie sagt in Vers, zum Beispiel in Vers 13, mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Sie sieht Gott nicht mehr richtig. Sie sagt, Mensch, das ist Gott, der einfach nur uns hier irgendwie wehtun will und irgendwas mit uns treibt hier. Und sie versucht, Ruth und Orpah davon zu überzeugen, zurückzugehen. Stell dir mal vor, ich meine, das ist eine ganz, also ehrlich gesagt, du bist eine Witwe, die keine Kinder hat, beziehungsweise Naomis Kinder sind gestorben, aber Ruth und Orpah sind jetzt auch Witwen. Sie haben keine Kinder, sie haben kein Einkommen, sie haben nichts zu essen. Und sie sagt, also die Chancen, dass wir dort alle irgendwie klarkommen, sind relativ gering. Das ist so, als wenn du, stell dir vor, du gehst auf eine Dating-Webpage. Ja? Ich ermutige das nicht, nur als Beispiel. Es gibt, glaube ich, noch andere gesunde Wege oder gesündere Wege, also andere Christen kennenzulernen. Aber hey, das ist nicht der Punkt der Predigt. Stell dir vor, du machst dein Profil, ja, und du machst ein Foto. Und du hast dort, also sozusagen Orpah macht ein Foto und im Hintergrund ist so Naomi, die verbitterte alte Frau. Und dann, also schreibst du in dem Profil rein, wer du bist. Ja, ich bin Orpah und ich komme aus dem Land der Moabiter. Und ich meine, die Moabiter waren so genau der Teil der Familie, mit denen du nicht in Kontakt sein wolltest. Und jetzt bist du gerade auf dem Weg nach Bethlehem, um dort zu sein. Dein Dating-Profil schreibst du rein so, ich komme übrigens aus Moab, ich bin eine Moabiterin von meinem Stammbaum her. Ich bin keine Jungfrau mehr. Das war auch in der Gesellschaft damals eine ganz große Sache. Das war jemand, der schon mal verheiratet war. Und was ist da wohl irgendwie so gewesen? Wieso ist ihr Mann gestorben? Vielleicht hat, ja, weiß man auch nicht genau. So, und das schreibst du alles in dein Profil rein, ja? Und dann, ich bin übrigens nicht so schwer zu erreichen, weil ich bin ein bisschen schwer zu treffen, weil ich wohne in einem Zelt und das ist mal hier, mal da. Und wenn ihr mich sucht, dann könnt ihr mich vielleicht versuchen, irgendwie an der Suppenküche zu treffen. Und ich stehe übrigens nicht auf der Seite von denen, die die Suppe ausgeben, sondern auf der Seite von denen, die die Suppe bekommen. Und dann hast du das Foto mit dieser griesgrämigen, bitteren Mutter im Hintergrund. Deine Chancen, nochmal zu heiraten, sind sehr gering. Vor allem in Israel. Und sie sagt, Mensch, geht mal zurück, bitte, hier, nach Moab. Vielleicht habt ihr da eine Chance, vielleicht findet da irgendeinen Typen, der Geld hat und irgendwie auf euch steht und irgendwie, vielleicht könnt ihr da besser überleben. Und man merkt auch diese Veränderung von diesen Ereignissen im Leben von Naomi, die sie irgendwie auch bitter machen. Ja? Die Geschichte geht weiter. Orpah, der Name heißt übersetzt, die den Rücken zukehrt. Macht das genau, was ihr Name sagt. Sie kehrt Naomi den Rücken zu, sagt, alles klar, danke für den Tipp. Nichts mehr aus hier. Ich gehe zurück nach Moab. Ruth bleibt mit Naomi und Naomi versucht weiter, Ruth auch wieder zurückzuschieben und loszuwerden. Sagt, nee, mach das nicht und komm nicht mit mir mit. Es wird nicht gut gehen mit uns beiden. Und dann heißt es hier, Ruth antwortete, bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Hör zu, Naomi, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Und Ruth sagt, hör zu, ich bleibe bei dir. Ich will deinem Gott dienen. Ich will mit dir sein. Du bist mir wichtig. Wo du hingehst, werde ich auch hingehen. Ich werde dich nicht alleine lassen jetzt in der Situation. Und dieser Vers wird häufig in Hochzeiten benutzt, aber der Kontext ist wirklich ein anderer. Der Kontext ist von zwei Frauen, wo eine Frau durch eine sehr schwierige Situation geht. Und die andere Frau sagt, ich lasse dich nicht allein. Ich bin für dich da. Ich bleibe bei dir. Und ich weiß, du bist mir nicht so attraktiv, weil du bist so verbittert und du siehst Gott nicht richtig. Aber ich bleibe da für dich. Ich lasse dich nicht allein. Was für ein tolles Bild, wie wir als Familie in der Gemeinde zusammen sein wollen. wirklich füreinander da zu sein. Das Leben von jedem von uns dauert 50, 60, 70, 80 Jahre. Und jeder einzelne von uns ist schon oder wird noch durch viele Hochs und Tiefs gehen in seinem Leben. Und irgendwann kommst du zu dem Punkt, wo Naomi ist. Und du sagst, boah, ich weiß nicht, ob Gott gut ist. Und du siehst Gott nicht mehr richtig. Und dann brauchst du Leute, die für dich hingegeben sind, sag, hey, wir zwei halten zusammen. Ich lass dich nicht alleine. Ich bleib bei dir. Und Naomi und Ruth bleiben zusammen. Sie kommen nach Bethlehem, Vers 18, vielleicht lesen wir da mal wieder ein Stück weiter. Und ich ermutige euch, diese Geschichte wirklich zu lesen. Es ist so inspirierend, wenn man das große Bild hier behält. Als sie nun sah, dass sie Naomi nun sah, dass Ruth festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie nach Bethlehem hineinkam, erregte sich die ganze Stadt über sie und die Frauen sprachen, ist das die Naomi? So, jetzt kommen sie nach Bethlehem zurück, in das Haus des Brotes, wo sie geflohen sind, weil sie Angst hatten, dass sie verhungern könnten. Und siehe da, sie treffen lauter Leute, die da geblieben sind und nicht verhungert sind. Aber weiß ich nicht, weil sie Naomi noch kennen. Also irgendwie haben sie diese Zeit anders überbrückt und überlebt und sie sind dort, haben weiter nach Gottes Plan gelebt. Und sie sagt, hey, ist das nicht Naomi, ist das nicht die angenehme, die freundliche, die liebenswürdige? Sie aber sprach zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Das ist so ein Mission Statement. Ich bin derjenige, der Gott viel Bitteres angetan hat. Nennt mich Mara. Was heißt Mara? Die Bittere. Nennt mich die Bittere. Kann sie dann in ihr Facebook-Profil schreiben hier. Status bitter. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt er mich denn Naomi, da doch der Herr mich gedemütigt hat und der Allmächtige mir Leid angetan hat? Und das ist die Situation in Naomi, sie ist mitten in einem Kampf, einfach Gott zu sehen, irgendwie Gott wieder nahe zu kommen. Oder eigentlich kämpft sie gar nicht so viel, im Moment hängt sie einfach nur an den Seilen. Aber zum Glück hat sie Ruth an der Seite, die ihr hingegeben ist. Und an der Stelle wollte ich ihr Lynn bitten, ein bisschen was über ihre Reise zu erzählen und an was, denke ich, auch sehr gut zu der Geschichte passt. Bitte.
Ich bin sehr glücklich, ich kann hier in Berlin zu sein und alles zusammen. Und ich möchte heute, now I switch to Chinese, so I think I'll switch to English. And Mathis is going to help me find it, translate, right? You have no idea how much I hate the opportunity to share about being a widow.
Da könnte ich gar nicht vorstellen, wie sehr ich es hasse, darüber zu erzählen, dass ich eine Witwe bin.
It's not what I would choose. It's not what I expected. It's not what I wanted. And we don't always get what we want.
Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich habe das nicht erwartet. Und ich habe niemals darauf gehofft. Aber manchmal bekommt man einfach nicht das, was man sich wünscht.
And so Mathis asked me to share a little bit about that perspective. And I have a picture that has helped me a great deal to try to get a good perspective.
Also, ich habe hier ein bisschen was über meine Perspektive mitteilen. Ich habe ein Bild mitgebracht, was mir hilft, um eine Perspektive zu gewinnen.
This is the mountain that's outside my window. And last 2 weeks ago, we got ein Meter of Schnee.
Das ist ein Blick aus dem Fenster, von wo ich gerade wohne. Und vor einer Woche hatten wir noch einen Meter Schnee.
And so I've had a year now. Scott, at the end of March, Scott passed away a year ago.
Am Ende März vor einem Jahr ist Scott gestorben.
And so I have had a year to sit and look at the mountain and try to gain a perspective.
Und ich hatte ein Jahr lang, wo ich jeden Tag diesen Berg hier angucken konnte und versucht habe, eine Perspektive zu gewinnen.
And so I look at the mountain and I go, wow, the mountain is big, the stars. Even in this picture, the mountain doesn't look so big, but it's over 2,000 meters.
So, und ich konnte den Berg sehen, ich konnte die Sterne sehen und auch auf dem Bild sieht der Berg gar nicht so hoch aus, aber er ist nur 50 Kilometer von der Küste entfernt und schon 2,000 Meter hoch.
And I look at that and I go, the mountain was here long before I was. This is all much bigger than me.
Und ich habe für mich erkannt, dieser Berg war schon lange bevor ich jemals gelebt habe da. Und das große Bild hier ist viel größer als nur mich, als ich.
And God was here long before the mountain. So as big as I think the mountain is, God is beyond what I can even fathom.
Und Gott ist noch mal so viel größer als dieser Berg. Und insofern ist Gott also in seiner Größe so viel mehr als das, was ich mir in meiner Vorstellung erdenken kann.
So it's really helped me just to get the perspective that our lives here are just really quite small. And God in our life is what makes our lives meaningful.
Und es hat mir geholfen, die Perspektive nach und nach zu gewinnen, dass unser Leben wirklich klein ist in all dem hier und dass Gott so viel größer ist und dass wir darin Ruhe finden können.
And when we left Berlin, Scott didn't want to say goodbye.
Und als wir Berlin verlassen haben, wollte Scott nicht sich verabschieden.
And so for me, at first I thought, well, I'll say goodbye for Scott to all of you. And then I went, no. The way I feel about it is that Scott macht eine Pause. Macht eine Pause.
Und zuerst dachte ich, vielleicht sollte ich mich nochmal für Scott verabschieden von euch allen. Aber auf der anderen Seite, da habe ich mir gedacht, nee, also eigentlich macht Scott ja nur eine Pause.
And I'm so grateful. I think my overwhelming feeling is I'm so grateful for what each of you has done in praying for us, helping us. There are just so many ways that this group has ministered to us and to me.
Und ich habe vor allem viele Gefühle für Dankbarkeit für euch und viele von euch hier, die in dieser Zeit sehr für mich da waren und uns für Scott und für mich Unterstützung waren und uns gedient haben.
And I need to say how just truly the fellowship here, if you're involved in it, is rich in being ministered to if we allow that to happen.
Und ich kann nur sagen, dass die Gemeinschaft, die ihr und wir hier haben, ist wirklich eine Gemeinschaft, in der einander viel gegeben werden kann, wenn wir das zulassen.
Even the little things, although they're not little, but like Helga had a song so that we could play at the service in Seattle. John made this awesome video that I just saw for the first time last week, and it was so touching. I'm so grateful.
Und es hat mir so viel bedeutet, dass Helge und ihr alle dieses Lied gesungen habt für die Beerdigung von Scott, was dann hier aufgenommen wurde und dort gezeigt wurde. Oder auch das Video, was John gemacht hat mit den vielen Bildern über Scotts Leben, was ich tatsächlich das erste Mal kürzlich gesehen habe.
Even when we left, it was a year and a half ago in September, the way that sisters and brothers helped minister to us, Miriam took care of selling and moving everything. I don't even know where it ended up. And I have very few memories of the last year and a half. But what I remember is people helping sort of carry me and carry us along.
Ja, und wie zum Beispiel Miriam und andere einfach geholfen haben, diese ganzen Sachen zu verkaufen, weil wir alles so schnell zurücklassen mussten, als wir umgezogen sind. Oder ich habe sehr unklare Erinnerungen aus dieser Zeit. Aber das Gefühl ist, dass einfach so viele von allen Seiten da waren und geholfen und unterstützt haben.
Mary Moss helped get stuff shipped to me. I didn't know how to do all that. She helped me fill out the forms and just, it's those little things that we do that make such a huge difference.
Miriam Sage hat viel geholfen, diese verschiedene Sachen zu verschicken und hat mir geholfen, all diesen Papierkram auszufüllen, der nötig war dafür, und das war sehr hilfreich.
The people that came to Seattle just to be with Scott, and he was not in a great state at that point, but Mattis and Miriam came, Misha and Terry came, Norman and Katy came. Those are the few memories I have of last year were memories of being with friends.
Und einige von euch sind sogar nach Seattle gekommen, um Scott zu unterstützen, und der war in keinem besonders guten Zustand. Mattis und Miriam, Terry und Micha, Norman und Katja und sind gekommen, und um zu unterstützen. Und ich habe sehr unklare Erinnerungen an diese Zeit, aber ich erinnere mich an diese, das waren besondere Ereignisse und Momente.
And the people that came to the memorial, Oliver and Annette and Gitti and Dasha, I have very few memories of that day, but I remember the faces and the friends, and it means so much.
Oliver und Annette und Dasha und Gitti, die für die Beerdigung nach Seattle gekommen sind, das war sehr wertvoll und besonders. Und auch da erinnere ich mich nur an einzelne Punkte, aber das waren alles Freunde, die für mich da waren. Daran erinnere ich mich.
So I think when I look at this lesson about Ruth and Naomi, I really understand Naomi's, I understand her journey and her challenge.
Und wenn wir das hier aus dem Buch Ruth angucken, kann ich mich durchaus in Naomis Reise hineinversetzen.
When life gives you something different than you expected, we get to make a choice.
Wenn das Leben uns etwas anderes gibt als das, was wir erwarten, dann stehen wir vor einer Entscheidung.
We never thought Scott would go first. We thought it would be me because I was the one with cancer.
Wir hatten nie daran gedacht, dass Scott als erster sterben würde. Wir dachten immer, dass ich das sein würde, weil ich hatte den Krebs.
We had set ourselves up to be in Germany for 5 more years by selling our house and buying the farm that would run itself. And so we had set ourselves up for the future, but unexpected things happened.
Und wir hatten uns so eingerichtet, dass wir weitere 5 Jahre in Berlin bleiben wollten zumindest. Und wir hatten unser Haus verkauft, wir haben das Geld in eine Farm investiert, dass es dort sich weiterentwickeln und vermehren kann. Aber unser fester Plan war es, zu bleiben.
And I think it's a challenge for any of us to try to understand, why did God make this happen? Why did God allow it to happen? These kinds of things make you question your faith.
Und die Versuchung ist auf jeden Fall da zu sagen, Mensch, warum hat Gott das zugelassen? Wie konnte es überhaupt sein? Und deinen Glauben in Frage zu stellen, das ist, was passiert.
Maybe it doesn't make you, but it made me. I don't know about you, but I'm just telling you about me.
Vielleicht trifft das nicht total auf dich zu, aber für mich war das so.
And the first time someone used the word widow, I could hardly say the word. I got an email and I was like, widow. It was so hard to accept the new reality.
Und als ich das erste Mal mit dem Wort Witwe konfrontiert war, das war in einer E-Mail, die mir jemand zugeschickt hat, war ich völlig außer mir. Diese Realität hat mich getroffen und ich wusste nicht so richtig, was ich damit machen sollte. Und plötzlich war es da. Ich bin eine Witwe.
And I think the spiritual challenge is always the same. It's to face the facts with faith.
Und die geistliche Herausforderung ist immer die gleiche. Das ist, die Tatsachen, den Tatsachen mit Glauben zu begegnen.
And I had a friend that was with me in Seattle. You know, one of the things that's been hard is some of my best friends are in Hong Kong, some of my best friends are here, and I had just moved back to Seattle and had not really had time to get back into relationships.
Und in dem ganzen Hin und Her, also war ich mal hier, mal dort auch und es war schwierig für mich, zurück so in Beziehungen wiederzukommen.
And one of my friends there said, well, who's going to walk with you through this? Who's going to disciple you?
Und einer meiner Freunde fragt mich so, wer wird dich begleiten jetzt? Wer ist derjenige, der dich im Glauben lehrt?
I said, you are.
Und ich sagte zu ihr, das bist du.
She said, well, me? I'm not an elder's wife. I'm not as old as you are. I've never been a widow. How can it be me?
Und sie hat zu mir gesagt, also ich bin jetzt nicht die Frau eines Ältesten und ich kenne mich da auch nicht so gut aus und Witwe bin ich auch nicht. Wie kann ich denn sowas für dich sein?
I said, well, you're willing to be my friend. That's why you get to walk with me through this.
Und ich habe ihr gesagt, naja, es sieht so aus, als wenn du bereit bist, meine Freundin zu sein und es sollte dich dafür geeignet machen, mit mir zusammen da durchzuwandeln.
And I think with times like this, all of us get to make a choice. Do we get bitter or do we get deep? Do we get angry at God or do we find a way to walk with God through this?
Und in solchen Zeiten stehen wir immer vor der Entscheidung, entweder verbittert zu werden oder tief zu gehen. Entweder zornig mit Gott zu sein oder ihn wirklich zu suchen.
And so this bitterness is a huge, huge issue. So for Naomi, she chose to make that her identity. I am bitter.
Und in Naomi kann man das gut sehen. Sie ist sogar so weit gegangen, dass sie das zu ihrer eigenen Identität gemacht. Ich bin die Bittere, die Verbitterte.
And I understand her. I understand her now in a way that I never thought I could have.
Und ich kann das so gut nachvollziehen, mehr als ich mir jemals hätte vorstellen können.
But I don't want to be bitter.
Aber ich will nicht verbittert sein.
And so for me, it's to look at the mountain and to walk with friends that help me make sense of this journey.
Und für mich war es der Weg, also den Berg zu sehen und über Gott näher zu kommen und Freunde zu haben, mit denen ich den Weg gehe, um weiterzukommen.
1 John 4:19 says, how can we love God unless we love the people he has put around us?
Im 1. Johannes Kapitel 4 Vers 19 heißt es, kannst du sagen, dass du Gott liebst, wenn du nicht die Menschen um dich herum liebst?
And so for me, I look at the relationships and when you're in a place of pain, whether it's physical pain or emotional pain or spiritual pain, pain makes you weird.
Und wenn du in einem Zustand bist, wo du Schmerz erfährst, körperlicher Schmerz, emotionaler Schmerz, geistlicher Schmerz, das kann dich sehr eigenartig machen.
And so I get to choose to work it out with God and to work it out with people. And walking with people is like walking with God. That's why he gave us people, is so that we can learn more about him by walking together.
Und mit Gott herumzuringen, mit anderen Menschen und anderen Geschwistern im Gespräch zu sein, das ist der Weg, den Gott mir gezeigt hat, um mit diesem Schmerz umzugehen. Und das ist Gottes Plan, weil er sagt, mit den Menschen, die er uns ins Leben stellt, sie zu lieben und mit ihnen in einer Beziehung zu sein, ist ein wichtiger Teil von unserem Wandel mit ihm.
And so if you say you trust God, but you doubt the friends around you, I doubt it.
Und wenn du sagst, ich vertraue Gott, aber ich habe Zweifel mit meinen Freunden, die mir in meiner Nähe sind, dann bin ich nicht sicher, wie tief deine Beziehung zu Gott wirklich ist.
And if you spend lots of time with God, but no time with God's people, what does that mean?
Und wenn du viel Zeit mit Gott verbringst, aber wenig Zeit mit dem Volk Gottes, was bedeutet das?
If you talk a lot to God, but don't talk a lot to the friends that he has given us, how are you practicing 1 John 4:19?
Wenn du viel mit Gott redest, aber wenig mit den Freunden, die Gott dir gegeben hat, was bedeutet dann 1. Johannes 4:19 für dich?
You know, I really appreciate this week that Marion reached out and wanted to get time with me.
Ich habe sehr geschätzt, wie Marion diese Woche auf mich zugegangen ist und mit mir Zeit verbringen wollte.
And I know she just wanted to see if I was okay. She understands the pain and the journey and the process, and she just wanted to see if I was okay.
Und mir war es einfach nur wichtig zu sehen, wie es mir geht und ob es mir okay geht.
And so I asked Marion. We were talking. She was teaching me how to make an Apfelkuchen. So ich habe ein gutes Rezept gelernt.
So, sie hat mir beigebracht, wie man einen Apfelkuchen macht, und auf dem Weg haben wir geredet, und ich habe ein gutes Rezept jetzt.
And I asked her. I said, "How is your week, Marion? Tell me what you do."
Und ich habe sie gefragt, Marion, wie sieht so eine normale Woche von dir aus? Erzähl mal, was du so in einer normalen Woche machst.
And she started going through her week and telling me, you know, she plays Rummy with friends on one night, and she has Bibel Kreis on one night, and she gets with Effie every week, and then on Friday she gets with Annette every week, and I'm going, that's how you do it, is you get with friends consistently.
Und sie hat erzählt, dass sie am einen Abend Rommi spielt mit Freunden und am anderen Abend mit dem Bibelkreis zusammen ist, dann trifft sie die Annette und dann trifft sie die Effie jede Woche. Und ich habe einfach nur gedacht, ja, genau, genauso macht man das. Man umgibt sich mit Freunden.
And so if you have a friend that's being like Ruth, that's saying, hey, want to get together? Hey, want to get together? Hey, how are you doing? We need to not be like bitter Naomi and push her away. We need to walk with the people that God has put around us.
Und wenn du so einen Freund hast, der immer wieder initiiert mit dir und sagt, Mensch, wann wollen wir Zeit verbringen? Und komm, können wir nicht uns mal wieder treffen? Dann musst du darüber nachdenken, ob du den Weg von gehen willst, einfach verbittert zu sein und die Person von dich zu weisen oder sie in dein Leben einzuladen und Gott die Möglichkeit zu geben, durch diese Person zu wirken in deinem Leben.
So, again, I want you to know how blessed I feel to have the relationships here, and in particular for the men, I feel like Basti and Norman and Matas are really, they really want to take care of me, and I really, really appreciate it.
Und ich will nur zum Ausdruck bringen, wie sehr ich, also Ich schätze, wie viele euch sich um mich kümmern und besonders auch Männer wie Norman, Basti, Mathis, die sich wirklich um mich sorgen. Bitte. Vielen Dank, Lynn. Das wirkt sehr stark, was du machst. Und ich weiß, du bist eine sehr starke Frau, Lynn. Aber nehmt das nicht für selbstverständlich. Das ist eine der schwierigsten Dinge, die du machen kannst, ist, nachdem der Mann gestorben ist, dich das erste Mal wieder vor die Gemeinde zu stellen und solche Dinge zu erzählen. Vielen Dank, dass du uns ein bisschen was mitgeteilt hast. Und wir beten weiter für dich. Gott wird weiter wirken in deinem Leben. Er ist auf jeden Fall da. Denn das ist genau der Punkt der Geschichte, wie wir in den nächsten zwei Predigten rausfinden werden. So, wir enden jetzt ein bisschen dunklen Punkt in der Geschichte. Aber ich verspreche euch, das ist nur der Cliffhanger für den nächsten Teil. Wie es weitergeht, wenn es um die Geschichte von Ruth weitergeht und um Boas und um die all unglaublichen Dinge, die so nach und nach daraus entstanden sind. Was ich für mich am meisten rausgezogen habe, möchte ich zum Schluss nochmal weitergeben, weil es: Was ist Glauben wirklich? Es gibt Gottes sichtbare Hand und Gottes unsichtbare Hand. Und natürlich ist der Wunsch, immer schnell Gottes sichtbare Hand zu sehen. Eine Beziehung zu Gott zu führen, wo du sagst, okay, hier ist ein Problem und ich bete und Gott, bitte tu es. Und boom, in der Woche hat Gott das Gebet schon erhört. Und die Lösung ist schon da. Du sagst, ja Gott, du bist da, ich weiß es, mein Glaube ist gestärkt. Das ist der leichte Teil. Wenn du Gottes sichtbare Hand siehst, Glauben ist, Gottes unsichtbare Hand zu vertrauen. Wie Lynn beschrieben hat, diesen Berg zu sehen und zu sagen, Gott, du bist einfach so viel größer als ich. Ich habe wirklich keinen Plan. Aber ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du der Gott bist, der den großen Plan hat, der das große Bild hat. Und wenn ich nie erkennen werde, was der Sinn und der Zweck von dem war, was mir hier widerfahren ist, und wenn ich nicht sehen werde, dass tatsächlich das Gute, was ich mir jetzt wünsche, genauso am Ende wieder rauskommt, wie bei Hiob vielleicht oder so, ich vertraue dir. Das ist Glauben. Das ist Vertrauen, der rettet. Weil, und das ist ein kleines Sneak Preview auf die letzte Folge von dem Ganzen hier, am Ende kommen Ruth und Boas zusammen, sie heiraten, sie haben einen Sohn, der Sohn ist der Großvater von David, und wiederum David, der große König, entsteht daraus, dass die Zeit der Könige beginnt dort, und David wiederum ist ein Vorfahre von Jesus, und ohne dass diese ganze Geschichte so gelaufen ist, wie sie gelaufen wäre, ganz am Ende der Zeit, wo sie niemals rausgefunden hat zu ihren Lebzeiten, was dabei rauskommen wird, hat Gott einen Plan gehabt. Und das ist, worauf wir vertrauen können. Das ist, woran wir glauben können. Und das ist die Botschaft aus dem Buch Ruth, die wir weiter vertiefen werden in den nächsten zwei Predigten. Vielen Dank und schönen Sonntag.